Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Woche der Gerechtigkeit. Hier in Niedersachsen findet vom 2.9. bis 8.9. die Woche der Gerechtigkeit statt. Und das war für uns Anlass, sich mal mit dem Begriff der Gerechtigkeit etwas näher zu beschäftigen. Wir, das sind zwei Richterinnen vom Amtsgericht Sulingen, einmal ich, Susanne Hindahl und Tomke Götte.
Hallo.
Dann eine Geschäftsstellenbeamtin, Frau Buchholz.
Hallo.
Und eine studentische Praktikantin, Frau Müller.
Hallo.
An das Gericht wird eigentlich immer die Erwartung gestellt, dass eine gerechte Entscheidung getroffen wird, und zwar sowohl von den jeweiligen Prozessbeteiligten als auch von der Öffentlichkeit. Aber die Bewertung, ob eine Entscheidung des Gerichts am Ende auch wirklich gerecht ist, geht häufig auseinander. In der Mathematik ist es relativ einfach, 1 plus 2 ist immer 3, so einfach scheint es vor Gericht aber nicht zu sein. Auch ein Blick ins Internet bringt letztendlich keine abschließende Klarheit über den Begriff der Gerechtigkeit. Man findet da ganz viele unterschiedliche Definitionen. Wir haben da einmal zwei Zitate herausgesucht. Das eine ist von Herrn Seitz, OLG-Präsident aus Frankfurt am Main. Dieser sagt: Gerechtigkeit ist für mich, wenn widerstreitende Interessen mit Sorgfalt und Augenmaß innerhalb unserer Rechtsordnung zum Ausgleich gebracht werden. Professor Dr. Höffe, Professor der Philosophie, sagt: Gerechtigkeit ist das, was die Menschen einander schulden. Wohltätigkeit ist das, was darüber hinausgeht. Obwohl sich Menschen seit vielen tausend Jahren mit der Frage nach Gerechtigkeit beschäftigen, gibt es bisher keine abschließende Klarheit zu diesem Thema.
Wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir das abschließend klären können. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt. Wir haben uns ein paar Fälle rausgesucht, wo eben gerade in der Öffentlichkeit kontrovers über Gerechtigkeit diskutiert wurde. Aber vielleicht einfach mal vorab jetzt die Frage einmal an Frau Buchholz und Frau Müller. Was ist Ihre Vorstellung von Gerechtigkeit oder sprechen Sie diese Zitate an?
Ich wüsste jetzt so tatsächlich gar nicht, wie ich Gerechtigkeit genau beschreiben würde, aber ich fand das erste Zitat von, also was Frau Götte gerade gesagt hat, schon eigentlich ziemlich zutreffend und gut. Würde mich dem anschließen.
Okay, also Gerechtigkeit ist für mich, wenn widerstreitende Interessen mit Sorgfalt und Augenmaß innerhalb unserer Rechtsordnung zum Ausgleich gebracht werden.
Ja.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Müller?
Also ich konnte Gerechtigkeit für mich jetzt auch nicht richtig definieren. Ich hätte jetzt aber mich eher einem anderen Zitat angeschlossen, von Wikipedia tatsächlich, dass Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich. Mhm. Und dass dann aber die Frage bleibt, nach welchen Wertmaßstäben das dann beurteilt wird.
Das ist tatsächlich auch wirklich eine Sache, die wir immer wieder erleben, glaube ich, auch in der Rückmeldung jetzt als Richter, wenn man von Bekannten, Verwandten oder Dritten angesprochen wird, dass halt immer wieder diese Sache kommt, das war doch nicht gerecht oder das ist doch nicht gerecht. Wie kann sowas sein? Und das ist eben, wie ich schon sagte, da haben wir uns mal drei Fälle rausgesucht und vielleicht, um zu erklären, wie sowas kommt, also wie es dazu kommt, dass Dritte das so als extrem ungerecht empfinden, was dort ausgeurteilt wurde. Also den ersten Fall, den wir uns rausgesucht haben, wo tatsächlich auch in der Presse, insbesondere in der Boulevardpresse, heftig drüber diskutiert wurde, ist das gerecht, ist es ungerecht und natürlich auch fast zwei Lager so entstanden, war eigentlich dieser Fall, wir nennen ihn jetzt hier Oliver Pocher gegen Fat Comedy. Frau Müller, Sie haben da, glaube ich, ein bisschen für uns jetzt nochmal die Vorgeschichte recherchiert, wenn Sie das mal erzählen könnten.
Genau, also 2021 hat eine Influencerin behauptet, sie wäre von einem bekannten Rapper vergewaltigt worden. Der hat die ganzen Vorwürfe aber abgestritten, hat auch eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt. Und dann ging es los, dass sich die Leute positioniert haben. Oliver Pocher hat sich dann auf die Seite der Influencerin gestellt und die so ein bisschen verteidigt und ist dabei dann insbesondere auf das Frauenbild eingegangen, was so durch die Deutschrap-Szene gebildet wird. Und der Fat Comedy war aber auf der Seite des Rappers und dadurch kam es dann zu dem Konflikt.
Okay. Da das Ende vom Lied ist, ich glaube, das haben wir dann alle irgendwo in der Presse hier und da gehört, das wurde ja sehr aufgebauscht, dass im März 2022 Oliver Pocher Gast bei einer Boxveranstaltung war. Ich glaube, wenn ich das so richtig erinnere, er saß da in der ersten Reihe. Und dann ist Fat Comedy irgendwie auf ihn zugegangen und hat ihm eine relativ heftige Ohrfeige verpasst. Also man sah das damals. Man konnte das auch alles sehen, weil Fat Comedy das natürlich auch medienwirksam hatte aufnehmen lassen und auch sofort, glaube ich, ins Netz gestellt hat. Und da brannte dann natürlich sofort eine heiße Diskussion los. Es ist dann also zu einer Strafanzeige natürlich gekommen, wohl auch zum Zivilprozess, aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Und Oliver Pocher hat geltend gemacht, durch diese Körperverletzung eben eine Hörschädigung erlitten zu haben. Ich glaube, da war auch die Rede vom geplatzten Trommelfell. Und außerdem hat er eben geltend gemacht, dass das eine demütigende Zurschaustellung gewesen sei durch diese Postings des Angriffsvideos und dass er dadurch eben halt doppelt zum Opfer geworden sei. Schlussendlich gab es dann, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Presse, das ging auch so ein bisschen drunter und drüber, es wurde Zivilprozess, Strafprozess vermixt, aber dann gab es ein Urteil gegen diesen Fat Comedy, das ist eben sein Künstlername, wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Und das, was ich zunächst in der Presse wieder mal gelesen habe, das ist ja häufig der Fall, da hieß es dann eine Geldstrafe von 1.800 Euro. So, ich weiß nicht, jetzt hier die Anwesenden, habt ihr da was von mitbekommen?
Ja, also grundsätzlich mitbekommen habe ich das. Jetzt nicht so genau, was da die Hintergrundgeschichte war und so weiter, aber das mit der Ohrfeige habe ich mitbekommen. Aber tatsächlich von der Strafe hinterher oder von diesen 1.000 Euro... oder was das da war, auf jeden Fall nicht.
Bei mir auch. Also ich fand auch, dass der Vorfall an sich deutlich größer gemacht wurde in den Medien als jetzt die Strafe.
Frau Buchholz, Sie nicken auch nochmal, ja. Ja, das wurde halt, ich glaube, tatsächlich von beiden Seiten richtig ausgeschlachtet. Und das Ding, was mich jetzt als Strafrichterin immer stört, ist, dann heißt es halt so, die Geldstrafe war 1.800 Euro. Und dann ist natürlich, bricht natürlich sofort erstmal der mediale und öffentliche Shitstorm los, wo es dann heißt, ja, das ist ja viel zu wenig, wie kann man nur. Da kommt es mir immer drauf an, wenn ich irgendwie mit Bekannten oder so diskutiere und die mir sowas sagen, dann sage ich immer, ja, es ist im Grunde genommen eine falsche Berichterstattung, einfach nur zu sagen, 1.800 Euro. Und dann war es nämlich in diesem Fall, ich glaube, Frau Müller, das haben Sie recherchiert, wie viel das eigentlich waren. Das war eine Geldstrafe in Höhe von?
Also 1.800 Euro dann insgesamt bei 120 Tagessätzen zu je 15 Euro.
Genau. Das ist immer wichtig, um wirklich zu erkennen, wie das Gericht eigentlich die Schwere der Tat bewertet hat. Der einzelne Tagessatz ergibt sich wie?
Letztendlich wird eben ermittelt, wie hoch ist das Nettoeinkommen des Angeklagten. Und das wird dann durch 30 geteilt und so kommt man dann zur Höhe des einzelnen Tagessatzes.
Genau. Also der Tagessatz ist eben das, was man jetzt auf dem Papier dann pro Tag verdient. Und das, was sozusagen vorne ansteht, also diese 120 Tagessätze oder 60 Tagessätze oder 30 Tagessätze, ist dann tatsächlich das, wie das Gericht die Schuld bewertet, ne? Die Schwere der Schuld. Und da haben wir hier eigentlich mit 120 Tagessätzen, das ist schon als erheblich bewertet worden. Das ist keine Kleinigkeit. Aber was mich dann persönlich gewundert hat, ist, dass tatsächlich mit 15 Euro pro Tagessatz, das ist schon relativ wenig. Also jetzt mittlerweile hier ist es, glaube ich, so der Durchschnitt, was ein Bürgergeldempfänger als Tagessatz angerechnet bekommt. Und da habe ich mich dann halt gefragt, okay, ich habe hier mit Fat Comedy jemanden, der bei Instagram unterwegs ist, der bei YouTube in den sozialen Medien unterwegs ist, auch relativ präsent, glaube ich. Kommt denn das mit 15 Euro hin? Das wäre nämlich ein Nettoeinkommen von 450 Euro im Monat. Das habe ich spontan erstmal als ungerecht empfunden.
Ja, also ich bin da in der Recherche auch drauf gestoßen und ein bisschen stutzig geworden. Habe dann nochmal ein bisschen weiter recherchiert und irgendwie, natürlich sind die Infos im Internet zum Einkommen jetzt nicht so zuverlässig, aber das, was man da rausfinden konnte, war, er hat zwar auch auf TikTok über 1 Million Follower und auf Instagram auch über 200.000 und theoretisch kann man mit der Followeranzahl ziemlich viel Geld verdienen, wenn man entsprechend sich präsentiert. Also Werbung macht er eigentlich gar nicht auf Instagram zum Beispiel. Wenn er das machen würde, könnte man mit einem Beitrag zwischen 2.000 und 10.000 Euro verdienen. Aber wenn man keine Werbung macht, verdient man auf Instagram dann auch eigentlich nichts, wenn man durch Instagram selbst kein Geld kriegt.
Mhm. Frau Buchholz, wie ist das mit Ihnen, wenn Sie das jetzt so hören? Also Sie sind ja jetzt oft als Protokollführerin dabei und kriegen das immer so mit, wie das ist mit den Tagessätzen, mit den Einkommensverhältnissen. Wäre das jetzt spontane Sache, wo Sie auch gesagt haben, das ist ungerecht?
Also im ersten Moment auf jeden Fall, als Sie das gerade so erzählt haben, hätte ich gleich gesagt, das geht gar nicht, das ist viel zu wenig. Weil, ja, wie Sie schon sagen, wir kriegen das ja hier immer mit und da ist es halt nicht viel weniger oft. Und wenn man das jetzt aber so hört, was Frau Müller gerade erklärt hat, es ist halt super schwer einzuschätzen, finde ich, in dem Fall, was er letztendlich wirklich verdient. Aber im ersten Moment hätte ich auch sofort gesagt, das ist einfach viel zu wenig für so jemanden.
Ja, wir haben jetzt relativ lange über die Höhe der Tagessätze gesprochen. Das ist immer natürlich, was das Gemüt bewegt, irgendwie, was am Ende bei rumkommt, wie teuer ist es. Aber was den eigentlichen Wert des Strafurteils ausmacht und Ausschlag gibt über Gerechtigkeit, das ist tatsächlich die Anzahl der Tagessätze. Wenn man mal guckt, der Fat Comedy ist verurteilt worden wegen Körperverletzung. Das steht in 223 StGB. Und zwar sagt da der Wortlaut, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wie hoch sozusagen insgesamt eine Geldstrafe möglich ist, das steht wiederum in Paragraph 40 StGB. Da steht nämlich, Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens 5 und wenn das Gesetz nicht anderes bestimmt, höchstens 360 volle Tagessätze. Also das heißt einmal, ich kann irgendwie nicht 500 Tagessätze oder 600 Tagessätze machen. Und auch da wieder 30 Tagessätze entspricht 30 Tagen, also einem Monat Freiheitsstrafe. Und man hat jetzt sozusagen einen Strafrahmen und man müsste als erstes einmal schauen, verurteile ich den Fat Comedy zu einer Geldstrafe oder zu einer Freiheitsstrafe? Das ist schon mal der erste Punkt. Dabei muss man sagen, dass eine Freiheitsstrafe natürlich immer Ultima Ratio ist. Also, dass man schon schaut, wenn jemand nicht vorbestraft ist, noch nicht gleich gelagerte Delikte begangen hat, dass man im Rahmen der Geldstrafe ist. Und in diesem Strafrahmen, den ich dann eben tatsächlich genannt habe, da war ja das Gericht bei Fat Comedy, also zwischen 5 Tagessätzen und höchstens 360 vollen Tagessätzen. Und wenn man dann sozusagen sich diese Bandbreite anschaut und da ist es eingeordnet worden nach 120 Tagessätzen, dann kann man in etwa sehen, wie schwer das Gericht die Schuld des Angeklagten eingeschätzt hat. Vielleicht nochmal Frau Götte, bei der Strafmessung würde Ihnen da jetzt was einfallen in diesem Fall, wo man sagen kann, das ist belastend oder entlastend?
Also ich weiß natürlich nicht genau, wie die Einlassung des Angeklagten vor Gericht ausgesehen hat, aber es wird bei der Strafzumessung sicher geguckt worden sein, hat er sich geständig eingelassen, hat er sich gegebenenfalls für die Tat hinterher entschuldigt, was für Folgen oder Dauerfolgen hat Herr Pocher erlitten. Das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, so dass man dann am Ende zu den 120 Tagessätzen kommt. Es wird bestimmt auch eine Rolle gespielt haben, dass das Ganze mehr oder weniger öffentlich passiert ist. So, das kann ich mir vorstellen, dass das mit eingeflossen ist. Wenn man jetzt die Anzahl der Tagessätze am Schluss hat, kann man zusammenfassend dann eigentlich sagen, dass die Tagessatzhöhe unterschiedlich ist, liegt daran, dass man damit sicherstellen möchte, dass diese Strafe, zu der man dann gekommen ist, für jemanden, der ein hohes Einkommen hat, genauso hart ist wie für jemanden, der ein niedriges Einkommen hat. Und deshalb wird dann eben die Tagessatzhöhe unterschiedlich bemessen nach dem Einkommen, das jemandem zur Verfügung steht.
Ich finde auch, Tomke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du es nochmal anbringst, das hätte ich fast vergessen. Das ist natürlich das so, dass man versucht, dadurch eben alle gleich schwer zu bestrafen. Ne? Eben das, was die 15 Euro pro Tag für einen Sozialhilfeempfänger sind, sind eben was ganz anderes für einen Fußballprofi. Mir kam es nur nochmal darauf an, auch zu sagen, dass sozusagen die reine Info, die häufig in der Presse steht, ist verurteilt worden zu 20.000 Euro. Sagt mir dann als Strafrichterin gar nichts. Also wie ist es denn eingeschätzt worden? Letzten Endes ist also Strafzumessung so, ich habe diesen Strafrahmen und ich muss fast wie in einer Tabelle Umstände finden, die für den Angeklagten sprechen und Umstände, die gegen den Angeklagten sprechen. Und da ist 120 Tagessätze, ohne dass man jetzt weiß, was da genau gelaufen ist. Und das weiß ja auch nie die Öffentlichkeit. Und es wird auch in der Presse nie genannt. Also kann angemessen sein. Das ist so das, worauf es mir dabei ankommt. Aber das war auf jeden Fall ein schöner Punkt nochmal.
Der nächste Fall, den wir uns rausgesucht haben, ist auch ein Fall, der durch die Presse gegangen ist. Wir haben hier mal einen Ausschnitt aus der Welt am Mittag.
Eine Frau, die einen Vergewaltiger im Internet beleidigt hatte, wird jetzt länger weggesperrt als der Vergewaltiger selbst. Nach der dramatischen Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen vergangenen Herbst in Hamburg hatte eine andere Frau einen der Täter im Internet schwer beleidigt. Sie wurde jetzt zu einem Freizeitarrest verurteilt. Voraussichtlich muss sie ein Wochenende in einer Strafanstalt verbringen. Der von ihr beleidigte Täter musste für die Vergewaltigung nicht einen Tag in Haft. Gegen ihn und 7 weitere Täter wurde nach Jugendstrafrecht nur Bewährungsstrafen verhängt.
Frau Buchers und Frau Müller, wenn Sie das jetzt so hören, ist das für Sie gerecht?
Also wenn man das jetzt so hört, finde ich das schon schwer nachzuvollziehen, weil jetzt eine Beleidigung natürlich in keinem Verhältnis zu einer Vergewaltigung steht. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie kann das jetzt sein, dass sie jetzt praktisch von dem, was man hört, eine härtere Strafe bekommt als der Vergewaltiger dann.
Ja, sehe ich genauso. Also im ersten Moment würde ich auch sagen, finde ich nicht gerecht. Aber ich weiß ja nicht, ob da vielleicht noch irgendwas hintersteht oder was davor noch war.
Frau Müller, Sie hatten zu dem Fall noch ein bisschen was recherchiert.
Genau, also im September 2020 hatten insgesamt 9 Männer eine 15-Jährige im Hamburger Stadtpark vergewaltigt. Und dann im Endeffekt rangierten dann die Freiheitsstrafen zwischen 1 Jahr und 2 Jahren und 9 Monate. Also 4 von den Verurteilten haben dann ihre Strafe zur Bewährung bekommen. 4 weitere haben die Strafe zur Vorbewährung bekommen und einer hat dann die Strafe ohne Bewährung bekommen.
Und wissen Sie auch, was es mit der anderen Verurteilung der Frau, die in den Medien aufgetaucht ist, auf sich hatte?
Ja, genau. Also da hat dann eine unbeteiligte 20-Jährige über die sozialen Medien die Handynummer von einem der Verurteilten rausbekommen und den dann über WhatsApp beleidigt. Also unter anderem hat sie ihn dann als ehrloses Vergewaltigerschwein oder ekelhafte Missgeburt bezeichnet und auch gesagt, dass er nirgendwo mehr hingehen könnte. Und dadurch wurde sie dann wegen Beleidigung und Bedrohung zu einem Freizeitarrest verurteilt für ein Wochenende.
Also sind die Täter der Vergewaltigung nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, wenn ich das richtig verstanden habe, und die 20-Jährige, die wegen Beleidigung und Bedrohung verurteilt worden ist, hat einen Freizeitarrest bekommen, also ist wohl auch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Susanne, vielleicht kannst du einmal erklären, was das eigentlich bedeutet, was der Unterschied ist zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht und was da passiert ist.
Ja, ich versuche es mal entsprechend kurz zu machen, um das jetzt hier auch nicht so zu überfrachten, aber wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Strafgedanken. Wir haben einmal oder das Jugendrecht, was einmal Jugendliche bis 18 Jahre betrifft, also von zwischen 14 und 18 Jahren. Und wenn sie heranwachsen sind, also zwischen 18 und 21, dann kann das auch auf diejenigen, auf die Heranwachsenden angewendet werden. Und da geht es eigentlich im Wesentlichen um den Erziehungsgedanken. Das heißt, es geht nicht primär um Strafe, sondern es geht darum, dass man wirklich schaut, warum ist was so schief gegangen, dass es vorm Strafrichter landet, und wie können wir das zukünftig mit diesen Sanktionen vermeiden? Wie können wir den Jugendlichen oder Heranwachsenden da was mit an die Hand geben, dass das zukünftig vermieden wird und dass die sozusagen auf den rechten Weg kommen? Genau, die 20-Jährige war dann Heranwachsende, die hat man auch noch nach Jugendstrafrecht abgeurteilt, also hat gesagt, sie ist noch einem Jugendlichen gleichzustellen, nicht einem Erwachsenen. Und ebenso war das eben bei diesen Tätern der Vergewaltigung. Wenn ich das jetzt so höre, es ist natürlich auch sehr wenig an Informationen, die durchsickert. Das macht man ja auch bewusst so, dass man eigentlich kaum über Gerichtsprozesse von Jugendlichen was an die Öffentlichkeit gelangen lässt. Also gerade bei wirklich Jugendlichen ist es halt nicht öffentliche Verhandlung. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen. Aber wenn ich es als Strafrichterin so sehe, dann sehe ich schon, dass Bewährungsstrafen, also Freiheitsstrafen zur Bewährung oder ohne Bewährung, sind ja eigentlich schon, also ohne Bewährung sowieso, die härteste Jugendstrafe, die es gibt. Also wenn man das jetzt eben sieht, dass hier 4 zur Bewährung verurteilt worden oder auf Bewährung verurteilt worden sind zu einer Jugendstrafe, dann eben zur Vorbewährung, das ist nochmal, da guckt man im Vorfeld, ob jemand dann doch noch zur Bewährung verurteilt wird oder nicht. Der kann sich nochmal sozusagen in der Bewährung bewähren, um ein endgültiges Urteil zu bekommen. Und eben einer ohne Bewährung, da sieht man schon mal, dass offensichtlich unterschiedliche Tatbeiträge bestanden haben. Was mir aber dann nochmal wichtig ist, ist dieser Freizeitarrest dieser 20-Jährigen. Das sind tatsächlich zwei Tage oder ein Wochenende eben in einer Jugendarrestanstalt. Auch da wird mit den Leuten nochmal sozusagen die Tat aufgearbeitet. Das ist aber ein wesentlich milderes Urteil, als die anderen bekommen haben. Also dann zu sagen, da kommt einer ins Gefängnis und die anderen kommen nicht, also das ist mir so ein bisschen zu kurz gegriffen. Ist das dadurch jetzt irgendwie für Sie oder für euch, für dich transparenter geworden? Oder würdest du sagen, Tomke, als Richterin, kann ich trotzdem nicht nachvollziehen? Oder?
Also ich kann es nachvollziehen, aber ich weiß grundsätzlich ja auch, wie das System funktioniert.
Ja.
Ich kann schon nachvollziehen, dass, wenn man nur wenige Informationen hat, einmal zu dem Fall und dann vielleicht auch zu der Funktion des Strafrechts, wie wir es haben, oder zu Unterschieden im Jugendstrafrecht und auch im Erwachsenenstrafrecht, dass das dann so nicht nachvollziehbar ist, erstmal.
Also ich finde zum Teil, und das fällt mir halt immer wieder auf, dass es eben hier eben, genau wie bei dem Fall, den wir zuvor besprochen haben, einfach, das ist eben eine Sache, welche Informationen werden rausgegeben, welche Informationen werden veröffentlicht und wie wird es berichtet.
Ja, man muss ja letztendlich auch wissen, dass ein Freizeitarrest halt keine Freiheitsstrafe ist, dass das einfach was ganz anderes ist und diese beiden Dinge letztendlich nicht so miteinander vergleichbar sind.
Genau, also der Freizeitarrest gehört zu den Zuchtmitteln. Das steht in dem § 13 JGG. Das hört sich so ein bisschen altmodisch an, nur noch Zuchthaus und Zuchtmittel. Ja, so eine alte Terminologie müsste man vielleicht auch mal ändern. Da steht, der Richter ahndet die Straftat mit Zuchtmitteln, wenn Jugendstrafe nicht geboten ist, dem Jugendlichen aber eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden muss, dass er für das von ihm begangene Unrecht einzustehen hat. Ich finde, wenn man das jetzt so liest, dann sagt das eigentlich alles.
Mhm.
Also dann sagt es eigentlich alles, was der Richter der 20-Jährigen mitgeben wollte, finde ich. Ne? Und Jugendarrest, das kann eben bis zu 4 Wochen gehen. Also das wäre sozusagen im Bereich der Zuchtmittel die härteste Bestrafung. 4 Wochen Jugendarrest. Und da liegt sie mit einem Wochenendarrest eindeutig auf der Seite der leichten Verurteilung. Frau Buchholz, wenn wir das jetzt hier nochmal so ein bisschen erklärt haben, natürlich auch jetzt nicht in epischer Breite oder so, ist es für Sie dann ein Stückchen weit nachvollziehbarer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ziemlich interessant, wie mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was Sie jetzt alles erklärt haben und dass das ja eigentlich auch eine relativ milde Strafe ist mit diesem Wochenendarrest, finde ich es deutlich nachvollziehbarer. Und dann finde ich es auch gerecht tatsächlich, dass sie jetzt so eine kleine, in Anführungsstrichen, Strafe bekommen hat dafür. Ja.
Also ich finde es auch immer wieder wichtig zu betonen, also es geht mir so, ich weiß, Tomke wahrscheinlich auch so, wenn man solche Fragen gestellt bekommt, die nächste Frage ist ja mal, was wäre denn, wenn das deinem Kind passiert wird, gerade jetzt in diesen Fällen hier mit dieser Vergewaltigung, und dann versuche ich immer deutlich herauszustellen, dass ich sage, okay, natürlich bin ich auch Privatperson, und wenn es mir privat so etwas passieren würde oder meinen Angehörigen, würde ich es auch anders sehen. Und würde auch sagen, es ist zu mild bestraft. Aber dafür sitze ich hier eben berufsmäßig als Richterin und bin neutral und versuche das wirklich völlig emotionslos. Und versuche es nicht nur, sondern beleuchte es wirklich emotionslos von allen Seiten und versuche dem gerecht Genüge zu tun. Das ist eben ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man das immer so betont. Man hat eine private Meinung, man hat eine private Seite, aber die darf hier absolut nicht reinspielen, weil jeder soll hier so behandelt werden, eben gleich behandelt werden und wie jeder andere auch, der hier in dieser Situation hierher kommt und verurteilt werden muss.
Ja, ich finde es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass genauso in diesem Fall, aber auch in allen anderen Fällen, dass das immer Einzelfallentscheidungen sind und dass es sehr schwierig ist, von außen zu beurteilen. Auch die Frage, wie hättest du das entschieden? Das sind ja Fragen, die wir gar nicht beantworten können, ohne das Verfahren zu kennen, ohne die Akte zu kennen. Und so Berichterstattung, wie sie dann stattfindet, liefert ja auch immer nur so einen kleinen Teil des Prozesses, im Zweifel nur das Ergebnis, und zu beurteilen, ob das jetzt im Einzelfall gerecht ist oder der Tat gerecht wird, dem Fall gerecht wird, das ist von außen, finde ich, eigentlich überhaupt nicht beurteilbar.
Ja, das stimmt. Das ist, ich glaube, für diesen Fall erstmal ein guter Abschluss. Also wie gesagt, wir versuchen hier auch nur so einen Einblick zu gewähren in gewisse Abläufe. Abschließend würde das, glaube ich, hier zu lange dauern, wenn wir wirklich die Strafzumessung erklären würden. Aber einfach, um mal so ein bisschen die Aspekte zu zeigen.
Der nächste Fall, den wir uns rausgesucht haben, beschäftigt sich weniger mit der Strafzumessung, sondern mit einem etwas globaleren Aspekt der Gerechtigkeit. Und zwar handelt es sich um den Fall, den wir als Friederike von Möhlmann bezeichnen. Frau Müller, Sie haben dazu ein bisschen was recherchiert.
Genau, der Verständlichkeit halber würde ich erstmal ein bisschen was zur Vorgeschichte sagen. Also 1981 wurde die damals 17-jährige Friederike von Möhlmann vergewaltigt und getötet. Da wurde dann auch relativ schnell ein Verdächtiger ermittelt, der dann 1982 vom Landgericht in Lüneburg auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das wurde anschließend dann vom BGH aber wieder aufgehoben und zurück ans Landgericht in Stade verwiesen, die ihn dann 1983 auch freigesprochen haben, da die Beweismittel, also Fasern aus einem Auto, wurden an der Friederike gefunden und Reifenspuren am Leichenfundort wurden ebenfalls gefunden. Da war aber nicht sicher, dass die zum Wagen dieses ermittelten Verdächtigen gehören. Deswegen wurde er dann freigesprochen. Auf Drängen des Vaters der Friederike wurden dann 2012 die Beweismittel mit neuer DNA-Untersuchung nochmal untersucht. Da wurden dann auch tatsächlich Übereinstimmungen mit dem vorherigen Verdächtigen gefunden. Jedoch gab es dann keine Wiederaufnahme des Verfahrens dann.
Also ich glaube, genau, das war die DNA-Übereinstimmung, wo dann relativ klar war, dass derjenige doch als Täter in Betracht kommt oder sogar mit der Wahrscheinlichkeit der Täter war. Der Fall ist auch sehr in True Crime Podcasts behandelt worden und da sozusagen einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Ein Grund dafür, dass das auch immer in den Medien blieb, der Fall, und immer weiter Beachtung fand, war, dass der Vater der Friederike sich da überhaupt nicht mit abfinden konnte, dass jetzt sozusagen dieser ursprünglich Angeklagte und auch Freigesprochene, ich glaube, fast in seiner Nachbarschaft lebte, er sozusagen permanent vor Augen geführt bekam, dass dieser Mann eben ein ganz normales Leben führt. Und er hat dann 2016, hat der Vater der Friederike dann eine Petition an das Bundesministerium der Justiz überreicht. Da ging es um die Zulassung einer Wiederaufnahme, wenn neue wissenschaftliche Methoden eine Überführung ermöglichen. Also er wollte eine Gesetzesänderung. Und tatsächlich hat diese ganze Initiative so eine Beachtung gefunden, dass 2021 der Bundestag das Gesetz zur Herstellung der materiellen Gerechtigkeit eingeführt hat und eben der Paragraph 362 wurde verändert und da wurde eine Nummer 5 in der StPO eingeführt zu diesem Paragraphen, wodurch eine Wiederaufnahme ermöglicht werden sollte, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden.
Genau, wobei man sagen muss, dass dieser Paragraph, der da eingefügt worden ist, eine Wiederaufnahme auch nur in engen Grenzen zugelassen hat. Also nur bei bestimmten Taten, Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen gegen eine Person. Aber es hat eben diese Änderung im Gesetz tatsächlich gegeben. Und daraufhin war es dann so, dass die Staatsanwaltschaft in Verden auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt hat und das Verfahren dann in der Tat auch wieder aufgenommen worden ist und der Tatverdächtige in U-Haft genommen wurde, wogegen er sich allerdings gewehrt hat. Das Ganze ist dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen, das über den Fall auch entschieden hat und dann die U-Haft aufgehoben hat und letztendlich die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verdächtigen für verfassungswidrig erklärt hat.
Genau, also die Nummer 5, die eingefügte, genau. Den 362 Nummer 5 StPO.
Genau, der ist dann für nichtig erklärt worden. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass diese Bestimmung unvereinbar ist mit dem grundgesetzlichen Mehrfachverfolgungsverbot, nebis in idem, und auch mit dem Rückwirkungsverbot. Das Mehrfachverfolgungsverbot, das ergibt sich aus Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, ist also im Grundgesetz verankert in Verbindung mit dem Rückwirkungsverbot, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat letztendlich gesagt, das im Grundgesetz verankerte Mehrfachverfolgungsverbot, das hat absoluten Vorrang vor der materiellen Gerechtigkeit und deswegen kann diese Norm so nicht bestehen bleiben.
Also wenn ich das sozusagen so höre und selbst als rechtskundiger Mensch, und so würde ich mich ja bezeichnen, fällt mir das persönlich auch sehr schwer, das tatsächlich zu akzeptieren. Also für mich, dass es diese Möglichkeit nicht gibt und ich wäre da eher beim Gesetzgeber und würde sagen, eben in diesen engen Grenzen und bei diesen besonders schweren Rechtsverstößen müsste das eigentlich möglich sein. Ich weiß nicht, Frau Buchholz, wie ist da Ihr Rechtsempfinden?
Ich finde das auch, also ich sehe das eigentlich ziemlich so wie Sie. Ich finde das auch ganz furchtbar, vor allem wenn man sich das jetzt rein als Mensch mal vorstellt oder anstelle dieses Vaters war es ja, meine ich, dass da jemand frei rumläuft, wo jetzt ja eigentlich klar ist, dass er das getan hat, was ihm vorgeworfen wurde und nicht nachgewiesen werden konnte damals, nur aufgrund der DNA-Untersuchungsmethoden, die es halt damals nur gab, finde ich das ganz, ganz furchtbar. Und also ich in diesen Momenten bin ich einfach immer wieder froh, dass ich da eigentlich nichts entscheiden muss, um ehrlich zu sein, weil also für mich käme es nicht in Frage, so jemanden einfach unbestraft davon kommen zu lassen, auch wenn das, ich sag mal, 30 Jahre später erst rauskommt.
Ja, ich finde es eben tatsächlich auch sehr, sehr schwer zu ertragen. Es gibt jetzt tatsächlich nur noch in dem 362 des StPO, da sind ja mehrere Möglichkeiten noch zur Wiederaufnahme. Und eben zu Ungunsten ist es jetzt halt nur möglich, wenn tatsächlich eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war. Also da kann man sich hier gar nichts vorstellen. Wenn ein Zeuge oder Sachverständige vorsätzlich oder fahrlässig eine Verletzung der Eidespflicht begangen hat oder eine falsche uneidliche Aussage gemacht hat, also das ist ja hier auch nicht möglich. Und ja, oder ein befangener Richter sozusagen mitgewirkt hat, der sich oder seine Amtspflichten schuldig gemacht hat. Oder eben Nummer 4, wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Also das war, glaube ich, auch so ein Punkt nochmal, wo man inzwischen ist dieser Vater verstorben von Friederike von Möllmann und die Schwester verfolgt das so ein bisschen weiter und setzt sich da ein. Und das war eben auch der Punkt, dass sie dann letzten Endes gesagt hat, wir müssen jetzt eigentlich hoffen, dass er irgendwann sozusagen Gewissensbisse kriegt oder nochmal sozusagen, wie manche es ja dann vielleicht auch machen, eine Lebensbeichte ablegt. Aber da kann man, glaube ich, nicht drauf hoffen. Ich glaube, du hattest nochmal ein Zitat, was der Anwalt zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesagt hat, der Anwalt des Vaters.
Also ja, die Reaktion des Anwalts der Familie des Opfers war wohl so, dass er formuliert hat, dass dies kein Tag der Gerechtigkeit ist. Mhm. Wo nochmal ganz deutlich wird, dass natürlich aus Sicht der Familie des Opfers das keine gerechte Entscheidung ist. Ja, auch wenn das Bundesverfassungsgericht das nun eben sehr eindeutig so entschieden hat, dass eine Wiederaufnahme in diesen Fällen eben nicht möglich ist und man dann ja das Interesse der materiellen Gerechtigkeit in dem Fall zurückstellen muss vor dem Interesse der Rechtssicherheit, die dieses Mehrfachverfolgungsverbot ja mit sich bringt letztendlich. Ja.
Also ich finde, da kann man dann einfach nochmal sehen, Gerechtigkeit kann auch so aussehen, oder Recht zumindest kann auch so aussehen und muss auch nicht jedem gefallen. Das ist eben so. Dafür gibt es diese Instanzen, um auch Entscheidungen zu treffen, die völlig emotionslos sind und vielleicht auch von einem Großteil der Bevölkerung als ungerecht empfunden werden. Aber dafür haben wir eben diese Institution des Bundesverfassungsgerichts, was dann nochmal als oberster Hüter und Wächter der Verfassung dient und im Grunde genommen auch die Gesamtbevölkerung schützt vor einem Unrechtsstaat. Das muss man ja auch sagen, denn dieser Artikel 103 Grundgesetz ist ja nicht zu Unrecht in der Verfassung. Das kommt ja eben noch aus unserer Vergangenheit, eben aus der NS-Zeit, wo eben auch freigesprochene Menschen wieder angeklagt wurden und zu Unrecht verurteilt wurden. Und das ist immer noch mal ganz wichtig, eben sich deutlich zu machen, warum auch eben diese Vorschriften bestanden haben.
So, wir haben jetzt versucht, uns dem Thema Gerechtigkeit ein bisschen anzunähern. einmal die Strafzumessung zu erklären. Wir haben jetzt aber in den Fällen auch die Grenzen der Gerechtigkeit letztendlich gesehen. Ich würde sagen, man kann zusammenfassend schon sagen, dass die Wahrnehmung, ob eine Entscheidung als gerecht empfunden wird, auch immer davon abhängt, wie viele Informationen man hat und auch, ob das Interesse aller Beteiligten in den Blick genommen worden ist. Daraus ableiten könnte man letztendlich den Auftrag an die Justiz, ihre Entscheidung zu erklären und gut zu begründen. Und auch einen Auftrag an die Medien, gut recherchiert und ausgewogen zu berichten, damit sich die Öffentlichkeit tatsächlich auch ein Bild davon machen kann, worauf so eine Entscheidung dann auch fußt.
Ja, mir war das auch einfach nochmal, gerade der Punkt war mir sehr wichtig. Mir war es auch nochmal wichtig, das hier vielleicht so ein bisschen zu erklären, auch wenn es da wirklich nur ein kleiner Ausschnitt ist, weil man sonst in der Kürze hier ja dieses ganze System Strafrecht und Strafen gar nicht so erklären kann. Aber es vielleicht einfach ein bisschen transparenter zu machen, weil ich ja schon immer mit vielen Jugendlichen zu tun habe und da eben auch häufig gefragt werde, eigentlich mit so einem bisschen empörten Unterton, wie kann denn das sein und wieso und ach und die Justiz, die ist sowieso voll lasch und da war es mir einfach nochmal wichtig, so ein bisschen das vielleicht anhand von bekannten Fällen nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, wo da eben auch die Grenzen der Berichterstattung sind. Dass die Justiz vielleicht gar nicht so ungerecht ist, wie sie immer dargestellt wird. Das finde ich halt auch nochmal total wichtig.
Ich persönlich finde, dass es am Fall der Friederike von Müllmann sehr gut deutlich geworden ist, dass man mit der Gerechtigkeit es eben nicht jedem recht machen kann. Aber für mich persönlich ist es trotzdem wichtig, dass es einfach, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich. Zumindest in den Grenzen der Justiz.
Ja, dem würde ich mich so anschließen und ich sehe das genauso alles.
Ja, ich hoffe, dass der Podcast unterhaltsam und natürlich auch informativ war. Wir wollten eben auch extra das so ein bisschen kurzweilig machen, weil sonst die Juristen ja häufig so im Verdacht stehen, sehr dröge zu sein und sehr juristisch. Und wir haben es versucht, ein bisschen informativ und spannend aufzuarbeiten. Ich hoffe, das ist uns gelungen und wir verabschieden uns hiermit.